Es gibt niemanden, der unbeteiligt ist.
Kein Mensch verdient es, dass man sich über ihn oder sie lustig macht.
Medienkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation.
Das Ganze ging dann so weit, dass ich einfach eines Tages auf der Arbeit zusammengebrochen bin.
Hi, wie geht's dir?
Naja, wollen wir drüber sprechen?
Und damit willkommen bei Mental Health Radio, der Sendung zu psychischer Gesundheit mit Golly Marbo und Iris Haschek. Ich wurde schon einmal gemobbt. Ich habe Mobbing mitbekommen und war auch selbst einmal Mobberin. Mindestens eine dieser Aussagen trifft auf die meisten Menschen zu. Den Begriff Mobbing kennen wir alle und wir wissen auch, wie es sich anfühlt. Warum es trotzdem immer wieder vorkommt und wie komplex das System Mobbing eigentlich ist, darüber sprechen wir in der heutigen Folge mit dem Medienexperten Matthias Jax, mit der pädagogischen Leitung von Safer Internet, Barbara Buchegger, mit Doris Wagner, der Leiterin der Sektion 1 im österreichischen Bildungsministerium und mit dem Psychologen Georg Könne.
Es ist immer eine Systemfrage.
So Georg Könne zum Thema Mobbing. Er ist Geschäftsführer des österreichischen Zentrums für psychologische Gewaltprävention im Schulbereich.
Bei Mobbing und Bullying ist ja besonders interessant, wie sich die Mitmacher, Zuschauer und Wegschauer verhalten. Nicht nur unbedingt die, die mobben und die, die gemobbt werden, sondern eigentlich die große Gruppe rundherum. Wenn man die erreicht, dann kann man eigentlich am meisten bewegen.
Naja, man muss einmal sagen, bei Mobbing gibt es niemanden, der unbeteiligt ist. Niemanden.
Es ist ein System.
Genau, es ist immer eine Systemfrage. Natürlich kann man, wenn man sich dann die Dynamiken anschaut, schon klar unter Umständen differenzieren, wer denn das Opfer ist und wer denn der primäre Täter oder die primäre Täterin ist. Aber alle Beteiligten spielen eine wesentliche Rolle. Bullies, Mobber haben immer Publikum und brauchen dieses Publikum auch dafür. Und nicht hinzuschauen und nicht einzugreifen, ist schon Teil des Publikums. Das gilt übrigens nicht nur für Schülerinnen und Schüler, das gilt ganz besonders auch für Erwachsene, also für Eltern und Erziehungsberechtigte sowie die Lehrerinnen und Lehrer. Einen Fall von Mobbing oder von Gewalt nicht ernst zu nehmen, nicht hinzugehen und zu sagen, ja, da ist was passiert und das werden wir jetzt aufgreifen, stärkt den Bully oder den Mobber darin, dass das Verhalten, das er gerade gezeigt hat, ja eigentlich toleriert ist. Das heißt, jeder einzelne Fall gehört tatsächlich aufgenommen und zumindest einmal angeschaut, ja, damit eben solche Dynamiken nicht entstehen, weil es gibt niemanden, der unbeteiligt ist in einem Mobbingfall.
Mobbing beschränkt sich also nicht nur auf den schulischen Kontext, sondern ist auch bei Erwachsenen ein alltägliches Phänomen. Laut einer Umfrage des Bündnisses gegen Cybermobbing waren 36% der österreichischen Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren schon einmal Opfer von Mobbing. 14% waren außerdem von Cybermobbing betroffen. Mehr als 50% der Mobbingfälle ereignen sich am Arbeitsplatz. Die Zahlen variieren je nach Berufsgruppe. In Österreich ist das Mobbingrisiko im Dienstleistungsbereich sowie in Büroberufen überdurchschnittlich hoch. Auch Selbstständige und FreiberuflerInnen sind häufiger von Mobbing betroffen als andere Gruppen. Die MobberInnen am Arbeitsplatz sind zu zwei Drittel KollegInnen und 45% der Opfer geben zudem an, dass ihre Vorgesetzten mitbeteiligt sind. Entweder durch aktives Mobbing oder durch passives Wegschauen.
Genau diesen Fall hat Micha Mühle erlebt. Er betreibt gemeinsam mit seiner Frau Cindy den YouTube-Kanal Cindy und Micha, wo die beiden Videos über ihr Leben veröffentlichen. Im Video »Ich wurde gemobbt, ein harter Weg« erzählt Micha von seinen Erfahrungen mit Mobbing am Arbeitsplatz.
Wir schreiben das Jahr 2012. Ich hatte gerade angefangen, in einem Hotel zu arbeiten. Und ich hatte das Gefühl, ich habe meinen Traumjob gefunden. Die Leute waren cool, es war ein angesagter Job, ich habe ganz gut verdient. Also alles in allem eigentlich perfekt. So, und wie es eben der Zufall so will, kommt jemand Neues dazu. Ein neuer direkter Vorgesetzter. Ein ehrgeiziger Typ. Und dieser ehrgeizige Typ ist damals über Leichen gegangen.
Micha wollte sich davon aber nicht unterkriegen lassen. Obwohl selbst langjährige MitarbeiterInnen gegangen sind, schwor Micha sich, das durchzustehen. Ein Versprechen, das er 3 Jahre lang durchgehalten hat.
Es war dann so, dass man mich am ausgestreckten Arm hat verhungern lassen. Und zwar geht es ganz einfach. Man hat mir einfach nichts mehr mitgeteilt. Und gerade in so einem Hotel, wo Kommunikation das A und O ist und gerade in so einer Bar mit so einem kleinen Team, wo es wirklich wichtig ist, dass die Leute alle up to date sind, gerade da hat man genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Weil immer wenn irgendjemand kam, jemand noch Ranghöheres, wie zum Beispiel der F&B-Manager oder der Hotelmanager, und haben gezielt Fragen gestellt, konnte ich nicht darauf antworten, weil man mir einfach nichts mitgeteilt hat. Und so konnte man mich nach und nach so ins Aus katapultieren.
Auch Michas Versuche, das Thema anzusprechen, blieben erfolglos und verstärkten sein Unwohlsein auf der Arbeit. Schließlich kam jedoch eine Wendung in seinem Leben, die ihm zeigte, dass es so nicht weitergehen konnte.
Das Ganze ging dann so weit, dass ich einfach eines Tages auf der Arbeit zusammengebrochen bin und hyperventiliert habe und nicht mehr klargekommen bin. Und dann musste der Krankenwagen kommen, ich bin in die Notaufnahme, habe dort, glaube ich, 3 oder 4 Infusionen gekriegt, weil ich einfach nicht runtergekommen bin. Da hat sich so viel angesammelt und dieser Knoten ist geplatzt und ich bin einfach zusammengebrochen. Ich kann mich nur erinnern, dass ich bei uns hinter der Bar gab es so einen Raum, dass ich da lag auf dem Boden, sämtliche Manager um mich rum, ich habe hyperventiliert, ich habe alles, was die gesagt haben, mitbekommen, aber ich konnte halt überhaupt nichts machen. Mein Körper hat sich so zusammengezogen. Der Arzt hat gesagt, das ist irgendwie so eine Fötchenhaltung, das ist eine Schutzreaktion, dass die Organe mit Blut versorgt werden.
Micha ließ sich krankschreiben und überlegte, einen Psychiater aufzusuchen. Was ihm half, war der Jobwechsel und das Sprechen über seine Probleme. Doch der Weg aus dieser Mobbing-Erfahrung war langwierig.
Ihr seht, mir geht's gut. Das war nicht immer so. Ich bin 2014... aus dem Hotel raus, also vor über fünf Jahren. Und ich würde sagen, ich bin erst seit gut einem Jahr so wirklich drüber.
Er appelliert an alle Menschen, die ebenfalls Mobbing erfahren müssen.
Ich hoffe, dass es da draußen jemanden gibt, der vielleicht auch an diesem Punkt ist und einfach das jetzt sieht. Man kann da rauskommen, du kannst aus diesen Problemen rauskommen. Du musst als allererstes dich jemandem anvertrauen. Und wenn derjenige das belächelt, dann musst du demjenigen sagen, dass es ernst ist und dass es wirklich, dass du nicht weiter weißt, und wenn in deinem Umfeld und in deinem Bekanntenkreis dir einfach keiner zuhört, dann musst du dir professionelle Hilfe suchen. Und es gibt die Anlaufstellen, man findet da einen Weg raus.
Zurück zum Mobbing in der Schule. Wie genau ist das mit den MobberInnen? Mobben sie aus Spaß, aus Langeweile, um cool zu sein?
Was wir auch wissen, und das kennen wir auch aus vielen Studien, Mobberinnen und Mobber haben kein glückliches Leben meistens und tatsächlich auch einen deutlich schlechteren Schulerfolg im Durchschnitt. Das heißt, auch der eigene weitere Lebensweg und Berufsweg von Mobberinnen und Mobbern ist eigentlich mit einer schlechteren Prognose besetzt, als wo das nicht stattfindet. Und nicht nur der Lebensweg von Opfern, die natürlich oft auch tatsächlich dann länger an psychischen Problemen leiden können.
Facts und Figures. Viele Jugendliche haben bereits negative Online-Erfahrungen gemacht. So hat fast die Hälfte bereits Beschimpfungen und Beleidigungen am eigenen Leib erfahren. Direkt gefolgt von Ghosting, also dem plötzlichen und unangekündigten Kontaktabbruch durch andere. Eine Studie von Safer Internet zeigt, dass 17% der Befragten schon einmal Opfer von Cybermobbing geworden sind. 42% haben dies bei anderen beobachtet. Jeder und jede Zehnte gibt sogar an, selbst schon aktiv daran beteiligt gewesen zu sein.
Ältere Menschen möchten sich oft auseinandersetzen in der Tiefe mit ihrer Geschichte.
Willkommen in einer der vielen Schulen der Psychotherapie, vorgestellt von der Vorsitzenden des Ausbildungs- und Methodenforums des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie, Susanne Pointner.
Zur analytischen Psychologie.
Ja, also die analytische Psychologie beschäftigt sich eben sehr stark mit den Psychodynamiken, die ein Mensch mitbringt, und da gibt's eben sowas wie Blockaden oder biografische Verstrickungen oder biografische Verletzungen, die dann eben aufgearbeitet werden, die besprochen werden, wo es dann zum Beispiel Nachreifungsprozesse gibt, weil man irgendwie wie stecken geblieben ist in einer bestimmten Entwicklungsphase. Also die analytische Psychologie beschäftigt sich auch sehr stark mit der Entwicklungspsychologie, mit den Entwicklungsphasen und schaut eben, wo sind da bestimmte Phasen, wo bestimmte Lernschritte notwendig waren nicht gut gefördert worden oder eben durch Traumatisierungen vielleicht sogar verhindert worden und versucht, das eben nachzuentwickeln.
Für wen ist denn das besonders hilfreich, für welche Krankheitsbilder, wenn wir von Krankheitsbildern überhaupt sprechen wollen?
Also grundsätzlich würden wir aus der Psychotherapie kommend und auch von der psychologischen Sicht her sagen, man kann jetzt nicht sagen, ein bestimmtes Krankheitsbild ist jetzt nur geeignet oder bestimmte Therapierichtung eignet sich nur für bestimmte Krankheitsbilder, sondern es ist eigentlich eher auch ein bisschen die Frage von der Persönlichkeit, vom Typus des Menschen, der Unterstützung sucht oder auch von der Lebensphase. Also oft ist es so, dass junge Menschen zum Beispiel schneller einmal einfach auf der Verhaltensebene was verändern wollen und dann vielleicht sagen, ich möchte jetzt einfach mal das ein bisschen auch trainieren. Die sind auch bereit, da so ein bisschen so quasi ins Verhaltenstraining zu gehen. Ältere Menschen möchten sich oft auseinandersetzen in der Tiefe mit ihrer Geschichte.
Eine ganz wesentliche Aufgabe von Schule, das zu vermitteln,
sagt Psychologe Georg Könne zum Thema Medienkompetenz. Er war Pressesprecher der Bildungsinitiative, die ein faires, effizientes und weltoffenes Bildungssystem fordert.
Das große Thema Medienkompetenz und Medienbildung hat die nicht auch mittelbar oder sogar direkt mit der psychischen Gesundheit zu tun? Und wäre das nicht auch etwas, was man durchaus miteinander denken sollte?
Also Medienkompetenz ist auf jeden Fall eine Schlüsselqualifikation in unserer Gesellschaft, in einer modernen Gesellschaft, in der Medien eine dermaßen große Rolle spielen. Nicht nur in Frage der psychischen Gesundheit, sondern ganz besonders natürlich auch in der Frage der Demokratiefähigkeit, also des Verstehens, wie denn diese Medien funktionieren, auf wen ich mich verlassen kann, Qualitäten zu erkennen und damit auch korrekt umzugehen. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe von Schule, das zu vermitteln.
Aber Doris Wagner, was soll die Schule noch alles leisten? Irgendwie ist das schon ein ziemlicher Stress für Pädagoginnen.
Pädagogin oder Pädagoge zu sein, das ist einfach ein breites Spektrum. Es geht natürlich darum, fachliche Kompetenzen für die Schülerinnen und Schüler einfach bereitzustellen und auch zu vermitteln. Aber gerade in letzter Zeit ist natürlich eine gewisse Sensibilität eingekehrt, wo man einfach sagt, es geht auch um die persönlichen Kompetenzen, um die sozialen Kompetenzen.
Doris Wagner ist seit 2021 Leiterin der Sektion 1, Allgemein- und Berufsbildung im österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Zuvor war sie Direktorin der Landesberufsschule St. Pölten.
Und wenn ich jetzt natürlich als Pädagoge, als Pädagogin merke, da gibt es ein Problemfeld, dann muss ich wissen, welche Schritte ich setze. Und da gibt es dann die Schulpsychologie, die hier unterstützt und hilft, und wir haben die Schulpsychologie auch ausgebaut und zusätzlich auch Schulsozialarbeit verstärkt. Wichtig als Pädagoge, als Pädagogin ist nur festzustellen, ups, da ist eine Problemlage, da ist eine Schülerin, ein Schüler, der es nicht so gut geht, was mache ich? Ja? Und diese Sensibilisierung haben wir gut adressiert und dann müssen Schülerinnen natürlich und Schüler in die Hände von Expertinnen und Experten, und das sind unsere Schulpsychologinnen und Schulpsychologen.
Ein relevanter Faktor im Hinblick auf Cybermobbing ist die Förderung der Medienkompetenz. Psychologe Georg Könne.
Wir sind da auch auf einem Weg. Ich glaube, auch da gibt es Maßnahmen, die vor allem den Umgang mit digitalen Medien im Moment verbessern. Und natürlich hilft es auch in der psychischen Gesundheit, wenn ich ein Verständnis davon habe, dass das, was da auf mich hineinprasselt die ganze Zeit, und das ist ja für manche Kinder und Jugendliche, wahrscheinlich sogar für viele, eine Dauerberieselung, nicht immer eins zu eins wahrzunehmen und so zu sehen ist. Gilt übrigens auch in der Sexualerziehung. Auch gerade da ist das Internet ja einer der großen Vorbilder für viele Kinder und Jugendliche im Sinne von der Aufklärung. Aber auch da zu reflektieren und zu sagen, das, was ich da gespielt bekomme, ist eben gespielt und nicht das, was sich im normalen Alltag abspielt.
Matthias Jax, Experte für soziale Netzwerke, Datenschutz und digitale Kompetenz und Projektleiter von saferinternet.at, sagt jedoch:
Das Bewusstsein, das kommt schon langsam, aber es ist noch nicht angekommen. Ich kann das schon unterstreichen auch. Es ist aktuell wirklich so, dass einfach dieses Awareness-Thema, was heißt das jetzt eigentlich, wenn ich online bin, was hat das für Auswirkungen? Streaming ist gerade so ein bisschen dieses Buzzword dazu. Was verbrauche ich da eigentlich und was tue ich da eigentlich beitragen zum Klimaschutz oder eben nicht? Und was schon passiert, es geht ein bisschen in die Richtung, also wir sehen gerade die ersten Einschläge, und in Wahrheit ist es ganz lustig, weil wenn man mit den Jugendlichen redet und die sagen dann, ja, ich möchte jetzt auch was zum Klimaschutz beitragen, und du sagst dann, ja, dann tu mal ein bisschen weniger streamen, dann sagen die so, nein, Niemals. Ich würde doch niemals auf Streaming verzichten. Und das ist ganz interessant, in welche Richtung wir uns da jetzt gerade bewegen.
Dennoch ist es wichtig zu erkennen,
die Medien sind weder gut noch böse. Die Medien sind das, was die Menschen draus machen. Und wenn ich aus bin, jemanden anderen zu mobben, jemanden anderen fertig zu machen, jemanden anderen das Leben zur Hölle zu machen, dann werde ich die Medien nutzen, so wie auch, wenn ich Gutes bewegen möchte.
Barbara Buchegger gehört als pädagogische Leiterin zum Kernteam von Safer Internet. Sie ist Teil des ExpertInnen-Teams der Mental Health Days und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien.
Wir erleben ja heute, dass eine Schulklasse nicht nur aus der Klasse, also dem physischen Raum besteht, sondern auch aus den Online-Räumen rundherum. Das können WhatsApp-Gruppen sein, es können Signal-Gruppen sein, es können Roblox-Gruppen oder Spielergemeinschaften sein. Und diese Gemeinschaften, die werden aus dem Umfeld der Klasse gebildet, ohne dass jemand daherkommt und das unterstützt oder verbietet oder einschränkt oder irgendwas vorgibt. Das heißt, die Kinder, die da mit beteiligt sind, sind eigentlich die, die es machen. Die machen alle diese Online-Räume. Das heißt, jeder, der hier mit dabei ist, ist auch dafür zuständig, dass hier wirklich alle mitmachen können.
Sind das nicht eigentlich alles nur Pubertätsprobleme?
Das ist jetzt eine interessante Frage. Wenn wir mit Pubertierenden zu tun haben, ist diese Grenzüberschreitung, Sachen auszuprobieren, über Erlaubnis hinwegzugehen, Sachen zu machen, von denen man ganz genau weiß, dass sie Blödsinn sind, trotzdem zu tun. Klarerweise gehört das zur Pubertät dazu. Vielleicht ist es aber auch eine Pubertätskrise der sozialen Netzwerke. Vielleicht sind wir im Moment, die sind ja jetzt auch was, 10, 15 Jahre alt, also könnte man sagen, auch mitten in der Pubertät. Vielleicht ändert sich es auch hier und wir kommen auch im Bereich der sozialen Netzwerke irgendwann in eine erwachsene Zeit, wo Menschen vielleicht auch dann in sinnvoller Art und Weise miteinander kommunizieren.
Weiterführende Informationen und Links zu unseren Themen finden Sie auf mentalhealthradio.eu. Eine neue Folge erscheint alle 14 Tage auf Radio Technikum City und außerdem überall dort, wo es Podcasts gibt. Facts und Figures. Was viele nicht wissen, Cybermobbing ist in Österreich strafbar. Seit dem 01.01.2016 kann die Tat mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldbuße bestraft werden. Führt die Tat zum Suizid oder Suizidversuch der gemobbten Person, dann droht dem oder der Täterin eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren.
Es braucht Regeln.
So die pädagogische Leiterin von Safer Internet zum Thema WhatsApp-Gruppen.
Wenn es die Klassengruppe gibt, wo der Stoff für die Schularbeiten und die Tests der nächsten Woche besprochen wird, müssen alle in dieser Klassengruppe drin sein können. Da ist ein guter Tipp, die Klassensprecher und Klassensprecherinnen zum Beispiel sind dafür verantwortlich, dass da alle drin sind. Die sind zum Beispiel die Admins dieser Gruppen. Die sorgen dafür, dass hier gut miteinander umgegangen wird, dass niemand beschimpft wird, niemand ausgeschlossen wird. Wir haben jetzt 2 Jahre Pandemie hinter uns und vieles davon hat im schulischen Umfeld online stattgefunden. Und was da, glaube ich, fast in allen Klassen passiert ist, ist, dass Fotos entstanden sind von Menschen und die zu Stickern weiterverarbeitet wurden, zu Memes weiterverarbeitet wurden, Profilbilder von neuen Gruppen geworden sind. Und manche davon sind sicher sehr nett und in Ordnung, aber manche davon eignen sich dazu, dass man sich lustig macht über diese Personen. Kein Mensch verdient es, dass man sich über ihn oder sie lustig macht.
Und im Zeitalter der Smartphones werden dieses sich lustig machen und daraus resultierende Raufereien häufig auch in Form von Videos festgehalten. Das hat Folgen.
Wenn sich Kinder streiten, wenn sich Kinder schlagen, wenn viele aufeinander losgehen, ist es irrsinnig verleitend, das Handy zu zücken, uns aufzunehmen und dann zu veröffentlichen. Ja, sicher, viele werden dieses Video teilen und man wird kurz berühmt. Für die Personen, die aber auf dem Video drauf sind, bedeutet das auch, dass sie damit leben müssen. Dass aus einer kleinen Streiterei, die vielleicht jetzt vor Ort passiert, etwas ganz, ganz Großes werden kann, das sie lange und lange verfolgt.
Sowohl beim Mobbing als auch beim Cybermobbing ist es wichtig, Maßnahmen zu ergreifen.
Ja, also man muss natürlich immer, wenn es dann schon so weit ist, dass sich das Mobbing etabliert hat, muss ich mit sehr sensiblen, aber manchmal auch sehr strikten Maßnahmen einmal eingreifen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einmal die Situation klären und lösen und nachher in die Frage des Umgangs mit den Hauptbeteiligten und auch den Zuschauern gehen.
Und eines sollte man immer tun.
Hilfe holen.
Facts und Figures. Mobbing ist auch auf lange Sicht nicht ungefährlich. Mobbing-Opfer haben verschiedenen Studien zufolge ein erhöhtes Suizidrisiko. Manche sprechen von einer Verdreifachung, andere sogar von einem fünffach höheren Risiko, sich das Leben zu nehmen. Im September 2010 kam es in verschiedenen Teilen der USA zu einer ungewöhnlichen Häufung von Suiziden unter Jugendlichen. Alle 9 dieser jungen Menschen waren Opfer von Mobbing und blickten auf teilweise jahrelange Qualen und Ausgrenzung zurück. Als LGBTIQ-Plus-Jugendliche gehörten sie einer besonders gefährdeten Gruppe an. Ihr Tod wurde als die September Suicides zum Ausgangspunkt für weltweite Anti-Mobbing-Initiativen. Es gibt viele Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-präventionen.gv.at finden Sie Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Unter 142 erreichen Sie rund um die Uhr die Telefonseelsorge. Kinder und Jugendliche können sich jederzeit an Rat auf Draht wenden unter 147 und auf bittelebe.at Online-Infos finden. Alle diese Angebote sind kostenlos und können anonym genutzt werden. In jeder Folge stellen wir eine Hilfseinrichtung vor.
Begleite mich auf meiner Reise, aus Teil meiner Fantasie. Vorbei an Tsunamis aus Tränen, vorbei an Stürmen aus Wut. Vorbei an zerfallenen Plänen, hindurch durch die Türe des Muts.
So schaut's aus bei Safer Internet. Safer Internet ist eine Initiative, die sowohl Jugendliche, Erziehungsberechtigte als auch PädagogInnen bei der sicheren Internetnutzung unterstützt. Es gibt Tipps, Leitfäden, Comics und Quizfragen für Jugendliche sowie Leitfäden und Quizfragen für Erziehungsberechtigte. Außerdem werden in der Artikelreihe Was ist? Beliebte Plattformen wie Discord, TikTok, Steam und Twitch elterngerecht erklärt. Für PädagogInnen bietet Safer Internet auch kostenlose Unterrichtsbeispiele und Präsentationsfolien zum Download an. Außerdem findet man Informationen zu den von Schulen buchbaren Safer Internet Workshops. Die pädagogische Leitung von Safer Internet, Barbara Buchregger.
Kinder und Jugendliche haben in diesen letzten Jahren und nicht nur in den letzten Jahren wirklich sehr viel aushalten und durchmachen müssen. Zweifelsohne nicht nur die Kinder und die Jugendlichen, sondern auch Lehrende. Lehrende arbeiten unter Voraussetzungen, die wirklich einen schon sprachlos machen, weil so viel erwartet wird. Aber letztlich geht es immer darum, dass unsere Kinder und Jugendlichen vorwärts kommen, etwas lernen, ihre Ziele erreichen zu können, überhaupt Ziele bilden zu können, die anstrebenswert sind, ein gutes Leben zu leben. Und wir alle haben das Interesse, dass ihnen das gelingt. Und wir alle haben die Aufgabe, sie dabei zu unterstützen. Und das kann vielfältig sein. Es kann sein, Themen rund um die Internetnutzung, die digitale Mediennutzung in den Unterricht einzubeziehen. Es gibt zahlreiche Unterrichtsmaterialien dazu. Es kann sein, Projekte zu starten, die über einen längeren Zeitraum gehen, wo man solche Schwerpunkte setzt. Es kann auch sein, Workshops anzubieten, die über mehrere Stunden gehen und dann einen Prozess bei den Kindern und Jugendlichen starten.
Besonders hervorzuheben ist die Fülle an Studien, die von Safer Internet veröffentlicht werden. Bekannt ist der jährlich erscheinende Jugend-Internet-Monitor. Dieser evaluiert die Nutzung der sozialen Medien, die von Jugendlichen am häufigsten verwendet werden. Für das Jahr 2024 zeigt sich, dass WhatsApp, Instagram und YouTube die beliebtesten sozialen Medien bei Jugendlichen sind. Auch Snapchat und Pinterest gehören zu den Top 5. Allerdings geht die Nutzung auf allen Plattformen außer Pinterest zurück. TikTok, Snapchat und Instagram verzeichnen nur einen leichten Rückgang, während WhatsApp und YouTube um über 20% zurückgehen. Der stärkste Aufstieg wird von BeReal mit einem Plus von 13% verzeichnet. Auch ChatGPT spielt bereits eine wichtige Rolle. Laut einer Umfrage haben 71% der befragten Jugendlichen das Tool schon mindestens einmal genutzt.
Sie leben heute in einer ganz anderen Zeit als wir Eltern. Sie leben unter anderen Bedingungen. Sie haben eine andere Zukunft vor sich, als wir das heute haben. Unsere Kriterien auf ihre Zukunft anzuwenden, können stimmen. Sie müssen aber nicht stimmen. Also geben wir ihnen die Stärke, dass sie ihren eigenen Weg finden können. Wenn wir es miteinander machen, haben unsere Kinder mehr davon.
Neben Workshops zum sicheren Umgang mit digitalen Medien bietet Barbara Buchegger auch einen Ratgeber an. Ihr Format Frag Barbara besteht aus durchschnittlich 3- bis 4-minütigen YouTube-Videos, in denen sie Tipps und Tricks zu verschiedenen Medienthemen mit Bezug zu Kindern und Jugendlichen gibt. In ihren Beiträgen beantwortet Barbara typische Fragen von Erziehungsberechtigten, wie zum Beispiel diese. Barbara, eine Freundin von meiner 17-jährigen Tochter ist gerade einem echten Shitstorm ausgesetzt. Sie wird im Netz beschimpft, einfach nur deshalb, weil sie eine gute Computerspielerin ist. Was kann man denn da tun?
Ja, Hass im Netz wird immer mehr zu einem echten Problem. Es geht dabei immer gegen bestimmte Gruppen und Minderheiten und in diesem Fall betrifft es eben die weiblichen Spielerinnen. 3 Dinge sind beim Umgang mit dem Hass im Netz zu beachten. Die Opfer beim Durchhalten zu unterstützen, melden und blockieren in den sozialen Netzwerken und Gegenrede einsetzen.
Und wie kann so eine Unterstützung aussehen?
Jetzt sind alle Bezugspersonen gefordert. Vor allem das Zuhören und jemanden zum Reden zu haben ist wichtig. Bei diesen Beschimpfungen geht es ja meist nicht gegen eine konkrete Person, sondern die Freundin deiner Tochter wird ja deswegen beschimpft, weil sie Teil einer bestimmten Gruppe ist. Diesen Gedanken zu verstehen, kann schon helfen, dass man es nicht zu persönlich nimmt, auch wenn das nicht so einfach ist.
Die Videos von Frag Barbara sind nach Alter gestaffelt. Bei den jüngeren Kindern von 0 bis 5 geht es um Themen wie vernetzte Spielzeuge und erste Berührungen mit der Online-Welt. Bei den 6- bis 12-Jährigen stehen digitale Kettenbriefe, WhatsApp oder das erste Smartphone im Fokus. Für die Teenager bis 18 Jahre stehen dann Themen wie Streaming, Social Media oder Handysucht zur Verfügung. Kann man solche Hasspostings nicht einfach auf den Plattformen stoppen?
Ja, man muss es auf jeden Fall versuchen. Auf den Plattformen gibt es in der Regel 2 Möglichkeiten, gegen Hater vorzugehen. Erstens, die Betroffenen können die Hater direkt blockieren. Und zweitens, wir alle können die Hasspostings und die Täter und Täterinnen melden.
Und meine Tochter, was kann sie für ihre Freundin machen?
Sie kann online öffentlich Stellung beziehen. Entscheidend dabei ist, Hass niemals mit Hass zu begegnen. Solche Gegenrede sollte immer ruhig und sachlich vorgebracht werden.
Diese und weitere Folgen des Ratgebers von Barbara Buchegger finden Sie auf saferinternet.at. Mental Health, do it yourself. Der Werkzeugkasten für die Seele. Was können wir selbst für unser Wohlbefinden tun? Heute widmen wir uns einem Projekt, an dem viele Menschen gemeinsam werkeln können. Wir bauen eine Brücke über die Kluft, die Mobbing in unseren Gemeinschaften verursacht. Werkzeugkasteninhalt: Solidaritätsleim, Mutschrauben und Empathieöl. Schritt 1: Vorbereitung der Bauteile. Identifizieren Sie die Rolle, die jeder im Mobbing-Szenario spielt. Der oder die Gemobbte, Der oder die Täterin, die Zuschauenden und die Wegschauenden. Das hilft uns zu verstehen, wo die Bruchstellen liegen und welche Teile wir zuerst reparieren sollten. Schritt 2, die Anwendung des Solidaritätsleims. Oft sind ZuschauerInnen in Mobbing-Situationen eine ungenutzte Ressource. Tragen Sie einen kräftigen Strich Solidaritätsleim auf diese Gruppe auf, um sie von passiven Beobachtenden in aktive UnterstützerInnen zu verwandeln. Der Leim symbolisiert den Zusammenhalt, der nötig ist, um die Gemobbten zu stützen. Schritt 3: Festziehen der Mutschrauben. Jede Aktion gegen Mobbing erfordert Mut. Ziehen Sie die Verbindungen fest an, indem jeder ein wenig Mut beisteuert, ähnlich dem Festziehen einer Schraube. Dadurch bleibt die Struktur stabil und alle fühlen sich sicher, ihre Stimme zu erheben. Schritt 4: Schmierung mit Empathieöl. Die schwierigste Reparatur betrifft oft den oder die Täterin. Hier ist Empathieöl gefragt, um festgefahrene Vorurteile und Verhaltensmuster zu lösen. Wir sollten uns daran erinnern, dass auch TäterInnen oft aus eigener Not heraus handeln. Ein paar Tropfen Empathie können Wunder wirken, um auch sie in den Reparaturprozess mit einzubeziehen. Vergessen wir nicht, Mobbing ist ein System. Bitte überprüfen Sie Ihre Arbeit. Hat jeder Teil der Gemeinschaft seinen Platz gefunden? Funktioniert die Struktur als Ganzes? Es ist wichtig, dass wir regelmäßig Wartungsarbeiten durchführen, um sicherzustellen, dass keine neuen Risse entstehen. Unser Fazit? Mit dem richtigen Werkzeug und einer sorgfältigen Anleitung können wir gemeinsam eine Umgebung schaffen, in der Mobbing keinen Platz hat. Jede Reparatur und jeder Solidaritätsakt macht unsere Gesellschaft stärker und widerstandsfähiger. Bis zum nächsten Mal bei Mental Health Do It Yourself, dem Werkzeugkasten für die Seele. Und bei Mental Health Radio. Alle Angebote von Safer Internet finden Sie online unter saferinternet.at. Der Elternratgeber Frag Barbara ist ebenfalls dort und auf YouTube verfügbar. Informationen zum Österreichischen Zentrum für psychologische Gewaltprävention im Schulbereich finden Sie auf oezpgs.at. Ein Unterstützungsprogramm für junge Menschen ist außerdem Gesund aus der Krise. Kinder und Jugendliche können bis zu 15 kostenlose Therapieeinheiten in Anspruch nehmen. Mehr Informationen finden Sie auf gesundausderkrise.at. Alle Gespräche zum Thema in voller Länge hören Sie in unserem Podcast Mental Health Radio sowie online auf mentalhealthradio.eu, wo außerdem zusätzliche Materialien zu den Episoden bereitgestellt werden. Unsere Projekte zur psychischen Gesundheit finden Sie auf mentalhealthliteracy.eu, unser Schulprojekt auf mentalhealthdays.eu. Unterstützung zu Fragen der psychischen Gesundheit bietet die Seite gesundheit.gv.at. In Krisensituationen ist die Telefonseelsorge unter 142 rund um die Uhr erreichbar. Für Kinder und Jugendliche steht auf ratauftraht.at online und unter 147 telefonische Beratung bereit. Im Notfall, auch im Seelischen, kontaktieren Sie bitte die Rettung unter 144. Mental Health Radio ist eine Produktion von Inspiris Film in Kooperation mit Radio Technikum City und dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Durch die Sendungen führen Iris Haschek und Golly Marbo, die auch die Redaktion verantworten. Redaktionelle Mitarbeit Melina Beer, Audioproduktion Kari Koren, Supervision Musik Pogo Kreiner, Fachberatung Lisa Pongratz.